Kardinal Marx hatte dieses Gutachten in Auftrag gegeben und es ist jetzt so endlich veröffentlicht worden, sehr umfangreich. Es ist das erste Gutachten, das auch moralische Verantwortung mit einbezieht. Mich hat es nicht sehr überrascht, aber wenn man es dann doch so liest und so in der Fülle, ja, und was wirklich da alles passiert ist, dann ist es natürlich schon schmerzlich. Und es ist sehr wichtig, dass sich die Kirche diesem Schmerz stellt, vor allem diejenigen, eben die Verantwortung dafür haben und die weggeschaut haben, die das nicht wahrhaben wollten, die das bagatellisiert haben. Alles nur, um die Institution Kirche und vor allem auch den Zölibat eben zu schützen. Und das ist jetzt schwarz auf weiß bewiesen. Und steht da und ist nicht wegzudiskutieren und das macht auch der Kardinal nicht. Also er sagt, das ist so, wie das ist und das, wenn man da Einzelheiten etwas noch interpretieren will, kann man machen, aber insgesamt steht es so da. Und das ist natürlich dann doch schon, wenn man das so liest, also in einer Kirche, die dem Menschen das Heil verspricht, ganzheitlich, ja nicht nur im Jenseits, sondern auch hier, wo Kinder anvertraut sind und so weiter, dass dann so etwas so lange passiert mit Wissen und Duldung. Und das ist das Entscheidende eben dieser Erzbischöfe. Das tut schon weh auch. Und ja, da wird man jetzt schauen, wie das dann damit weitergeht. Also es ist ein Weiter so kann es nicht geben. Und da ist sich jeder drüber im Klaren. Der Erzbischof hat ja das in einer Pressekonferenz nochmal kommentiert. Er hat seine Erschütterung zum Ausdruck gebracht, das ist natürlich zu wenig. Es muss jetzt wirklich gehandelt werden. Die Worte sind genug gewechselt, nun lasst uns endlich Taten sehen. Das heißt, dass also Verantwortliche nochmal schauen müssen, ob sie nicht doch zurücktreten müssen, dass man die...
Meinen Sie damit auch den Bischof?
Auch der Bischof muss sich das überlegen.
Er hatte ja bereits schon mal den Rücktritt angeboten.
Er hat ja schon mal den Rücktritt angeboten. Und ich habe damals verstanden, dass es der Papst nicht angenommen hat, weil es so etwas nach Flucht geklungen hat.
Ja, nicht nur deswegen. Ich meine, ihm würde ein wesentlicher Teil und ein ganz entscheidender Pfeiler seiner Organisationsreform innerhalb der katholischen Kirche, vor allem in der Kurie, wegbrechen. Und das, denke ich mir, wollte er auf keinen Fall. Gleichzeitig ist ja Kardinal Marx jemand, der für die Erneuerung steht, um die es eigentlich geht.
Ja, er hat ja den synodalen Weg in die Wege geleitet und ist dann abgetreten. Er hat verschiedentlich, also auch mit dem Papst, über diese Synodalität der Kirche geredet, dass Kirche und Synode Synonyme sind. Insofern kann man das nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite muss er sich trotzdem auch überlegen, ob er noch genügend glaubwürdig ist und ob er, der halt doch, wie das jetzt Gutachten auch zeigt, einen doch sehr eigenwilligen Führungsstil hatte, ob er das nochmal ändern kann und die Kirche dann in die neue Zeiten führen kann.
Gleichzeitig ist es so, dass Kardinal Ratzinger schwer angeschlagen ist und seine Lügen, die aus Rom kamen, muss ich sagen, das Ganze ja noch verschlimmert haben. Offensichtlich ist der Mann entweder sich nicht mehr dessen bewusst, was er sagt, oder er ist tatsächlich immer noch der Meinung, er könne tun, was er will. Er hat einen quasi heiligen Status in Rom. Müsste man den nicht da vom Hof jagen?
Ja, also
ich habe sogar Forderungen gehört, ihn zu exkommunizieren.
Papst ist 94 Jahre alt, der Ex-Papst. Er müsste auf jeden Fall mal aufhören, in Weiß rumzulaufen und sich noch mit päpstlichen Titeln anreden zu lassen. Und er müsste sich an sein Stillschweigen halten, an seine Zurückgezogenheit, die er damals versprochen hat. Und dieses Versprechen hat er mehrfach gebrochen. Immer wenn es ernst wurde, wenn zum Beispiel der Zölibat diskutiert wurde, auch in Amazonas, dann hat er sich zu Wort gemeldet vorher. Dass er jetzt sich selber an seinem Lebensende noch einmal so desavouiert, dass er einen moralischen Bankrott praktisch damit anmeldet, das ist natürlich etwas, das haben seine Gegner und viele Theologen haben ihn immer wieder angefragt und angegriffen wegen seiner rückwärtsgewandten Haltung. Das haben die nicht erreicht und er hat es jetzt selber getan. Man wird auch etwas zugute halten müssen, dass ein 94-Jähriger nicht dieses Gedächtnis hat und man wird also auch den Genswein da im Hintergrund sehen müssen, vor allem weil das so eine stark kirchenrechtliche Komponente hat. Also Ratzinger ist auch mit uns verheirateten Priestern, zu denen ich ja gehöre, nicht gut umgegangen.
Gnadenlos, sagen wir es doch.
Also er hat die Kinder missbraucht haben, die wurden geschützt und wurden weiter alimentiert und so weiter. Und unser einen, die hatten von heute auf morgen nichts mehr und sie konnten auch nicht im kirchlichen Dienst sein, also meinetwegen als Religionslehrer und so. Da hat er auch später als Kardinal immer nur gesagt, na, die haben halt die Entscheidung getroffen, das müssen sie jetzt selber tragen. Also diese Härte, die er ganz generell gegenüber allen, die dem Katechismus, wie er ihn ausgelegt hat, das ist ja also weitgehend auch sein Werk, also auch ohne die kritischen Theologen verfasst, hat er also einer Art und Weise moralisch abgeurteilt, also dass, wenn man jetzt mit ihm so umgeht, dann müssten tatsächlich das die Folgen sein, was Sie geschildert haben. Mein Lehrer Hans Küng war ja mit dem Ratzinger zusammen damals in Tübingen gewesen.
Genau.
Und Ratzinger hat also nichts getan, um das zu verhindern, dass Küng die Lehrerlaubnis entzogen wurde.
Er wurde ja auch beschrieben als der Hofhund des damaligen Papstes. Man könnte auch sagen, der war der Teufelsaustreiber Nummer eins und hat tatsächlich in der Funktion, die dann auch noch Bischof Müller von ihm geerbt hat, passt auch ganz gut, hat er tatsächlich ein Verdikt und ein hartes Urteil nach dem anderen ausgesprochen.
Ja, es war für uns Theologen, die wir vielleicht an Rahner, Küng, Metz und so weiter geschult sind, war dieser Tag, an dem Herr Ratzinger Papst wurde, ist schon ein Schreckenstag. Umso schöner war das, als er dann zurückgetreten ist und es wurde ja groß gefeiert auch. Und wobei man immer sagen muss, wenn ich erst groß hochgehoben werde, wenn ich zurücktrete, das ist eigentlich auch nicht der Sinn meines Lebens. Jedenfalls ist Ratzinger in allem Wesentlichen gescheitert. Er ist in der Theologie gescheitert, er ist daran gescheitert, dass diese Diskussion um das Frauenpriestertum endlich beendet sein soll.
Er muss auch zugucken, wie Opus Dei unter den Papabiles und denen, die mitwählen dürfen bei der nächsten Papstwahl, längst nicht mal mehr annähernd eine Mehrheit, nicht mal eine Verhinderungsmehrheit hat.
Also Opus Dei und diese ganzen auch neuen Bewegungen gefördert, weil die unkritisch waren. Die haben einfach nach dem Motto, was der Papst sagt, ist richtig und so. Das war seine Vorstellung.
Ja, die lateinische Messe, die er erlaubt hatte, ist auch schon wieder verschwunden.
Also das war eine der größten Taten von Franziskus jetzt im letzten Jahr. Dass er das gemacht hat, ist ein direkter Affront gegen ihn. Und ich muss auch sagen, das ist auch höchste Zeit, weil diese Leute sind nicht.
Aber ich glaube ganz offen gesagt, dass etwas bisher übersehen wurde, dass Franziskus zwar keine spektakulären Aktionen gemacht hat, aber in der Besetzung wichtiger, entscheidender Ämter einen radikalen Wechsel vorgenommen hat. Und wenn man dann sich anschaut, wer nachgekommen ist, welche Kardinäle von ihm ernannt wurden, und das sind eine Menge, dann gibt es inzwischen eine Mehrheit, nicht unbedingt eine Linke, würde ich nicht sagen, eine Mehrheit der Kardinäle, denen es vor allem um soziales Engagement geht, an der Ortskirche.
Ja, also da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Er hat eine sehr gute Personalpolitik. Eine Personalpolitik ist in einer katholischen Kirche immer etwas Langfristiges, aber es ist eine Mehrheit jetzt schon da und damit ist auch dafür gesorgt, dass es nach Franziskus mal weitergeht. Es ist nicht mehr vorstellbar, dass dieser restaurative Kurs, den die Wojtyla und Ratzinger geführt haben, dass der sich wiederholt. Das ist wirklich out. Und das ist das, warum die Rechtsaußen so laut sind und so laut schreien, weil sie das nämlich merken, dass sie jetzt den Einfluss verlieren. Und jetzt kommen ja auch die Stimmen. Ja, jetzt kommen ja auch 150 oder 160 Schwule und lesbisch, die sich outen. Ja, wäre das unter Ratzinger gewesen, die hätten ja keine Chance gehabt, die hätten sich auch nicht getraut.
Und es kommen weitere Missbrauchsfälle ans Licht, die sich erst jetzt trauen. Müsste man nicht jetzt tatsächlich ganz konkret strukturell hingehen und entsprechend die erstens deutliche erhöhte Zahlungen leisten an die Opfer? Und zweitens vor allem Gesprächsformate schaffen, Therapie anbieten, in einem ganz anderen Ausmaß ein entsprechendes Zentrum aufbauen, das dann bis in die unterschiedlichen Regionen hinein Angebote machen kann.
Also die Kirche hat sicher viel getan und es wird manches wäre heute so nicht mehr möglich und denkbar. Aber Sie haben recht, die Kirche müsste die Unabhängigen Aufklärer unterstützen. Es gibt jetzt da seit vorletzter Woche einen Missbrauchsbund Süddeutschland, ja, von dem bekannten Theologen Bernhard Rasche-Remling. Da ist auch die Frau Wicht dabei von der Erzdiözese München. Die sind völlig unabhängig von bischöflichen Einflüsterungen, sage ich jetzt mal. Und die müssten unterstützt werden und natürlich weiterhin die Gelegenheit gegeben werden, anonym sich da auszusprechen. Das wird zwar ausgeweitet jetzt auch nochmal, aber worauf ich auch nochmal möchte, ich finde auch, ein Kardinal Marx hat hier eine Aufgabe als Seelsorger. Nach allem, was man jetzt in dem Gutachten liest und was man von ihm selber hört, hat er doch ein merkwürdiges Verständnis gehabt seines Leitungsstils. Ich bin der Hirte, der das Evangelium verkündet, ja, und die anderen, die Generalvikare und so weiter, die schmeißen den Laden. So stellt er es jedenfalls jetzt hin. Und das ist natürlich zu wenig. Ein Bischof hat auch Seelsorger zu sein. Er hat sich gerade hier zu kümmern und zwar auch mit Empathie. Und das vermisse ich schon. Das ist mir noch alles viel zu kirchenpolitisch, wie hier die Äußerungen auch unseres Erzbischofs sind. Also diese Umkehr, dass er ein Reformer ist, die Botschaft höre ich wohl. Und ich hoffe auch, wir sehen das auch dann, wenn es jetzt zum Beispiel auch nächste Woche beim synodalen Weg darum geht, zuerst mal in der Geschichte der Kirche eine Zölibatsdiskussion bei einer Synode mit Bischöfen und Laien gleichberechtigt stattfindet. Und ich war im Vorbereitungsteam dabei und da kommen schon die entsprechenden Forderungen auf den Tisch und da kommt noch etwas dazu. Möchte ich mal auf die Rolle vom Generalvikar Beer eingehen. Generalvikar Beer war der Erste in der Diözese, der die ehemaligen Priester, die verheirateten Priester, regelmäßig eingeladen hat und mit ihnen diskutiert hat, was können wir da machen und in vielen Fällen geholfen hat. Da warten wir auch drauf, dass das jetzt institutionalisiert wird. Wir haben 400 verheiratete Priester in der Diözese, die quasi am Spielrand stehen und warten, ob sie eingesetzt werden.
Ja, und dann reden wir über den Umgang mit Geschiedenen und also, egal in welche Richtung man guckt, das ist ein einziges Trauerspiel. Und ich denke, die Kirche ist so weit weg von der Lebenswirklichkeit ihrer Mitglieder, dass es sich nicht wundern muss, wenn mittlerweile aus einer Austrittswelle eine Lawine geworden ist.
Also an der Basis wird gute Arbeit gemacht. Die Schulen, die kirchlichen Schulen sind begehrt, die Krankenhäuser werden gut geführt, gibt wieder immer und da in den Gemeinden, aber man lässt die Gemeinden ausbluten, man gibt ihnen keine Seelsorger, diejenigen, die Seelsorger auch sein könnten. Ich nehme an, die Hälfte der Pastoralreferenten würde auch Priester sein, wenn das Zölibat fällt. Ja. Und was ist mit Frauen? Warum die Frauen machen die Arbeit an der Basis und zu sagen haben sie nichts. Und da hat sich nicht viel geändert, bis auf halt ein paar Frauen, wie man es auch gesehen hat. Frau Dr. Herrmann ist sicher ein großer Gewinn für die Diözese und für den Männerclub. Aber das muss natürlich noch weitergehen.